Ja, ich habe Martin Schott und Dirk Hane zu Gast und mögt ihr euch beide mal kurz selbst vorstellen vielleicht?
Ja, danke Torben, dass wir kommen dürfen. Mein Name ist Martin Schott. Ich bin Anästhesist hier auch in Hannover, gemeinsam wie Dirk auch.
Genau, mein Name ist Dirk Hane und seit 1996 bin ich hier in Hannover als Anästhesist tätig und habe mich auch dann sehr dem Rettungsdienst verschrieben und pflege eine gute Freundschaft zu Martin Schott und wir haben ein Projekt, worüber wir reden wollen.
Genau, ihr habt ein ganz spannendes Projekt, auf das wir gegenseitig aufmerksam geworden sind. Ihr macht nämlich Hilfe für die Ukraine. Wie seid ihr an dieses Thema rangekommen?
Ja, wir sind darüber rangekommen, eigentlich ganz banal über Listen. Ich glaube, wir haben damals beide, Dirk, am Anfang der, man nennt es ja Full-Scale-Invasion in der Ukraine, also im Februar 2022, über private Sammlungen Kontakt aufgenommen und ich hatte dann Listen von meinen Kindern bekommen aus der Schule mit medizinischen Materialien, die dringend benötigt sind und hatte so das Gefühl, das wird nicht gut funktionieren. Da standen halt halbe Krankenhäuser drauf und wir mal unklar, wie sollen wir als Privatpersonen da helfen können. Ich hatte das den Lehrern zurückgespiegelt und habe dann Kontakt aufgebaut mit der griechisch-katholischen Gemeinde hier in Hannover. Und darüber ist dann ein Kontakt Richtung Lviv entstanden. Dirk und ich waren noch zweimal in Lviv mit der Gemeinde und haben da sozusagen so einen ersten Eindruck gekriegt, was fehlt. Wir haben damals auch zwei Rettungswagen, die Gemeinde gekauft hatte, mit rübergebracht und erste Materialien. Das war so der Einstieg bei uns in das Thema.
Genau, klein haben wir angefangen. Wir haben beide so eine Sammelleidenschaft, haben immer wieder von Kolleginnen und Kollegen aus unseren jeweiligen Krankenhäusern haben wir Materialien geschenkt und geschickt bekommen. Ich hatte schon vor dem Ukraine-Krieg, habe ich über eine Pflegekraft aus meinem Krankenhaus, hatten wir schon Materialien nach Afrika geschickt und so habe ich immer auch von der Logistik was bekommen und so hatte ich dann mal eine größere Ladung bekommen und hatte dann einen Kontakt zu einem ukrainischen Arzt. Das war im Februar 22 so und dass da unser erster Transport wirklich ganz klein losgegangen ist und hat sich immer mehr aufgebaut.
Genau, am Anfang muss man sagen, hatte man wirklich das Gefühl, dass quasi alles benötigt wird. Die Situation hat sich mittlerweile so ein bisschen geändert. Das ist unser Eindruck. In der Zwischenzeit haben wir auch ein ganz gutes Netzwerk aufbauen können. Es gibt ja viele Initiativen und Gruppen, die da aktiv sind. Wir haben eine Gruppe aus Augsburg kennengelernt, Henrik Pich, auch ein Anästhesist, der ganz viel mit seinen Freunden aktiv war. Wir haben einen Aufruf habe ich von ihm gelesen über Markus Rall von InPass. Darüber sind wir in Kontakt gekommen und machen seitdem total viel zusammen, muss man sagen. Und das ist so die eine Schiene. Die andere Schiene ist, dass wir ganz gerne selber eigenes Geld haben wollten, um selber selbstständig entscheiden zu können und haben dann eine eigene Initiative für uns quasi gegründet.
Genau, und ich glaube, Martin, was unsere Stärke ist, ist, dass wir letztlich als kleine, schlagfertige Gruppe agieren können und dass, wenn wir Materialien kriegen, wir das viel selektiver in die Ukraine schicken können. Also wenn man sich so vorstellt, es gibt bestimmte Osteosynthese-Materialien, dass wir so viel Kontakte mittlerweile aufgebaut haben und auch in der Ukraine zu fragen, habt ihr die einbringen Materialien, habt ihr die entsprechenden Schraubenzieher. Ihr alle wisst, dass es sehr speziell ist, was man da in den unfallchirurgischen OPs verwendet. Und so glaube ich, dass wir viel spezifischer und viel selektiver schicken können und eben die Materialien nicht irgendwo in irgendwelchen Fluren oder Kellern versanden, sondern auch da durch uns ankommen, wo sie benötigt werden.
Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir kennen eigentlich in der Regel die Adressaten und stehen mit denen in relativ engen Kontakt und kriegen auch eigentlich oft immer Bilder oder Rückmeldungen, was sie damit gemacht haben und damit natürlich häufig auch die Aufforderungen oder Ideen, was sie weiterhin noch brauchen, muss man sagen. Medizinisch müssen die sich überhaupt nicht verstecken. Das entspricht wirklich weitgehend unseren Vorstellungen von Medizin, wie es ist. Das Problem sind einfach, dass die Lieferketten und die Möglichkeiten halt deutlich reduziert sind.
Ja, das finde ich ein ganz spannender Punkt. Ihr sagt, ihr wart 22 das erste Mal da. Ja, konntet dadurch euch Krankenhäuser angucken. Wie habt ihr die Medizin da erlebt? Was für Eindrücke habt ihr da mitgenommen?
Also ich glaube schon, also die ersten Eindrücke, das muss man sich ja vorstellen. Also das ist ja so das erste Mal, dass man in so ein Land dann letztlich fährt, was im Krieg ist. Und man hat ja jetzt gar nicht so die großen Vorstellungen gehabt, wie es da sein kann. Ich persönlich muss zugeben, dass ich ja in dem Alter bin, wo ich quasi hinter Duderstadt gab es nichts mehr. Man kannte die südamerikanischen Städte besser, als dass man die polnischen oder russischen kleinen Staaten kannte. Und so, dass ich da relativ unbefleckt reingegangen bin und so, dass es alles doch sehr aufregend war. Wir waren organisiert über die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche dort, haben Krankenhäuser gesehen, die extrem vielfältig sind. Also die Gebäude entsprachen mitunter so den sowjetischen alten Standard. Das ging aber wirklich von Da Vinci-Robotern, fing es halt an, wo die großen Krankenhäuser im Westen der Ukraine mitarbeiten konnten, bis hin zu kleinen Kreiskrankenhäusern, die nicht mal vernünftige Pflegebetten hatten. Und so diese Vielfältigkeit haben wir gesehen und auch immer die Sorge von dem medizinischen Personal, dass sie zwar sagten, momentan haben wir was, aber wir wissen ja gar nicht, was kommt. Also diese Versorgungsnot, die haben wir als riesengroß empfunden. Und natürlich war es halt so, dass die Stromversorgung, Infrastruktur war nie so richtig gesichert. Also man hat sich immer quasi darauf eingestellt, dass man auch zur Not ohne Strom weiter operiert beispielsweise oder sich halt überlegt, wo die auf der Geburtshilfe, wo in der Geburtshilfe, welche Frauen gerade unter der Geburt sind und wenn jetzt ein Alarm ist, wer dann jetzt irgendwie unten in den Bunker kann. Also das war sehr eindrücklich und wir haben die Städte natürlich auch eben ohne Strom und ohne Infrastruktur erlebt und das ist einfach schon ein Erlebnis, wenn so eine 500.000 Stadt völlig im Dunkeln ist, die Straßenbahnen stehen rum, sechsspurige Straßen, keine Ampeln funktionieren, keine Lichter, also das ist schon, das war sehr eindrücklich.
Genau, man darf, glaube ich, bei der Ukraine nicht vergessen, zum einen ist sie seit 2014 im Krieg, nicht seit 2022. Ich habe jetzt für den Podcast auch nochmal die Zahlen sozusagen angeguckt von der UN. Es ist eben so, dass von 3000 Krankenhäusern sind 1600 beschädigt worden im Rahmen des Krieges und 200 zerstört. Das sind einfach mal Zahlen, die eben da sind. Und man darf ja nicht vergessen, dass die Ukraine parallel auch die Transformation Richtung EU macht in ihrem Gesundheitswesen. Also das ist schon echt sehr beeindruckend, was sie quasi wuppen. Zu deiner Frage muss man schon sagen, es gibt, glaube ich, vier Hauptplayer. Es gibt natürlich neben dem Militär das staatliche Gesundheitswesen, es gibt das privatärztliche Gesundheitsangebot und ganz viel NGOs. Das ist, was wir, glaube ich, so in Deutschland nicht so kennen, dass es eine sehr starke Zivilgesellschaft gibt über freiwilligen Organisationen, die ganz, ganz viel auch im medizinischen Bereich unterstützen und die Zivilgesellschaft unterstützen. Das war sehr eindrücklich an vielen Stellen zu sehen.
Man merkt sehr, dass die Bevölkerung zusammengerutscht ist. Also man hat ein gemeinsames Ziel, sage ich jetzt mal auch einen gemeinsamen Gegner. Es gibt keine, also man spürt keine so Differenzen, wie es in anderen Gesellschaften und Kulturen gibt. Und alle versuchen, alles möglich zu machen und auch mit dem, was sie haben, vernünftig umzugehen. Auch wir waren ja meistens auch an den Wochenenden da und viel in Samstagabends in Ambulanzen. Die deutschen Ambulanzen, wenn man da vielleicht mal auf Toilette muss, die sind nicht so toll und dort hatten wir das Gefühl, man könnte dort operieren. Also es ist schlichtweg das, was sie hatten, total gepflegt und sauber und dass die wirklich gut mit haushalten. Und es gibt einzelne Krankenhäuser, die offenbar 200 Kriegsversehrte bekommen, die aus dem Osten der Republik kommen und das wurde sehr unaufgeregt abgearbeitet, muss man sagen. Also da gab es gar keine Fragen, ob die jetzt aufgenommen werden oder nicht aufgenommen werden. Das war einfach völlig klar und man hat das, wie gesagt, abgearbeitet.
Man stelle sich vor einem unserer Krankenhäuser würden plötzlich 200 Leute stehen. Ja. Also unvorstellbar. Ihr habt ja schon gesagt, es gibt Sachen, die brauchen, die nicht brauchen. Was habt ihr denn das Gefühl, was ist gute Hilfe und welche Hilfe versagt oder ist vielleicht nur gut gemeint?
Also ich glaube, man muss immer sagen, natürlich alles, was wir nicht brauchen, muss man sich natürlich ernsthaft fragen, brauchen sie es? Das ist wie wenn man im Online Shop guckt, gibt's XS und XXL und natürlich Handschuhgröße 5,5 gibt's auch in der Ukraine nicht viele Chirurgen, die Handschuhe brauchen und auch wenn unsere Corona-Tests abgelaufen sind und FFP2-Masken abgelaufen sind, haben die davon in der Regel auch genug. Man muss sagen, zu deiner Frage, natürlich brauchen sie Medikamente. Medikamente sind aber nicht so ganz banal auch über die Grenze zu bekommen, sind relativ teuer. Ein Beispiel, glaube ich, was sie viel brauchen, sind zum Beispiel Wackmaterialien. Die sind in unseren Augen auch ideal, weil sie nicht steril sein müssen. Die Kanister müssen nicht steril sein. Es ist leichtes Plastikmaterial, was man gut verschicken kann. Das wäre ein Beispiel. Osteosynthesematerial auf alle Fälle, Fixateure, und diese Sachen. Und wie gesagt, wir machen es immer so, dass wir im Vorfeld einmal fragen, was braucht ihr? Es macht auch keinen Sinn, jetzt NR-Fit-Spritzen aus der Regionalanästhesie hinzuschicken, wenn sie Lyrlock-Anschlüsse haben.
Genau, eigentlich alles für Trauma ist natürlich interessant, aber natürlich auch viel für die Zivilbevölkerung. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass auch die Zivilbevölkerung extrem leidet, die chronisch Kranken, die da leiden, weil die Versorgung natürlich nicht so gut ist. Das ist sicherlich eine der Stärken von Martin und mir, dass wir viele Sachen vermitteln können. Also, dass man uns ansprechen kann und fragen kann, könnt ihr das und das gebrauchen? Und wir versuchen zu vermitteln. Und die Spender haben auf jeden Fall die Sicherheit, dass es da ankommt, wo es auch Verwendung findet und dass es nicht in irgendeinem Flur oder in irgendeinem Keller landet.
Was ich ganz spannend fand, wir haben ja natürlich ein Vorgespräch gemacht. Da habt ihr von Splitterschutzfolie gesprochen. Das ist ja sowas, da denkt man, wenn man nicht in einem Kriegsgebiet ist, gar nicht drüber nach. Und die wird gebraucht da, ne?
Genau. Also wir haben nicht nur mein medizinischer Aspekt spielt eine Rolle, sondern wir haben natürlich unser Netzwerk gegründet. Und dann letztlich kam es auch, wie es immer so ist, durch Zufälle, dass wir von einer Waldorfschule wirklich ganz im Osten der Ukraine Kontakt hergestellt haben. Und deren großes Begehren sind halt für die Kinder Splitterschutzfolien für die Fenster, dass die Fenster abkleben können. Über Videos haben wir gesehen, wie der Unterricht dort letztlich in den Bunkern erfolgt und wie so die Pläne sind, wann welche Klassen wo relativ sicher Unterricht führen können. Und das ist ja natürlich auch noch so eine vulnerable Gruppe von Menschen, die Kinder halt, dass man das auch da wir gucken wollen, was möglich ist. Also wie wir spenden können und wie wir vielleicht auch Spenden generieren können, um eben auch solche Materialien, die man in der Ukraine nicht mehr kriegt, hier kaufen zu können, um dann als Naturalspende dort rüber zu transportieren.
Genau, ich hatte ja die Zahlen, waren jetzt auch im letzten Sommer, dass knapp 40% der Kinder in der Ukraine Homeschooling haben, weil es keine sichere Schulgebäude gibt. Und das gilt ja für Krankenhäuser auch. Wir haben das an mehreren Krankenhäusern gesehen, dass sozusagen immer so Bereiche auf dem Boden markiert sind, wo einigermaßen Sicherheit ist, wo du halt keine Fenster drumherum hast. Aber es wird sicherlich Kranke geben, Intensivstationen, wo man Patienten nicht einfach verlegen kann. Und auch für Krankenhäuser sind solche Folien natürlich essentiell, die zu haben. Die kosten nicht die Welt, aber sie sind eben in der Ukraine schwer zu bekommen, muss man sagen. Und von daher wollten wir da unsere Aktion auch mit nutzen.
Und das gehört dort zum Leben dazu. Also wir haben auch Fotos gekriegt von Kolleginnen in Kiew, wo sie dann ein Foto schickt mit ihrer kleinen Tochter, die dann halt im Bad, weil das der einzige Raum ist, der fensterlos ist. Der Tochter, wie gesagt, mit so einer kleinen Plastikspielküche und dem Hund und möglichst noch in der Badewanne, weil das als die sichersten Orte gelten, dann da sind. Und das sind sicherlich natürlich auch die Traumata, die die ganze Bevölkerung, die Kinder erleben, die später garantiert eine Rolle spielen.
Ja, das finde ich auch ganz, ganz beängstigend, dass man ja noch gar nicht abschätzen kann, was das für die aus der Bevölkerung macht, die da jetzt gerade in diesem Zustand ist und dieses Leben führen muss. Was habt ihr denn über eure Organisation jetzt schon erreichen können? Also was sind so die Sachen, wo ihr stolz drauf seid oder wo ihr sagt, aus heutiger Sicht, das hat gut geklappt?
Ja, uns freut natürlich, dass wir sozusagen gewachsen sind, dass wir haben jetzt insgesamt 140 Spenden akquirieren können. Das sind kleine, das sind große, das sind Spenden für die RTWs, die unsere Augsburger Freunde besorgt haben. Wir sind knapp bei 1000 Paketen im Moment, die wir über verschiedenste Wege in die Ukraine geschickt haben, die wir zum Teil begleitet haben. Wir haben einen Großteil dieses Geldes in Sachen wieder reinvestiert. Wir haben für eine Ausbildungseinheit oder der Universität Ternopil eine Lerdal-Puppe kaufen können, weil ich glaube oder wir glauben, dass die Aus- und Weiterbildung extrem wichtig ist. Nicht nur von Ärzten, sondern auch von Paramedics, von Feuerwehrleuten, von Polizisten, von Hebammen und so weiter und so fort, von Pflegepersonal. Das macht ja total Sinn, muss man sagen, die auszubilden. Und da sind wir schon stolz drauf. Wir freuen uns, dass es uns gelingt, dieses Netzwerk so ein bisschen aufzubauen und zu koordinieren und zu schauen, dass man einfach die Stärken zusammenwirft und einfach fragt, wer hat etwas für einen Transport, wer sucht etwas. Da sind wir, glaube ich, eigentlich auf einem ganz guten Wege und können manchmal Dinge, die wir bekommen, eben komplementieren über Sachen, die wir dann dazu kaufen.
Ja, und wir sind auch total dankbar und glücklich, dass so viele Menschen uns bedenken, dass wir wirklich von aus allen Hierarchiestufen, aus den Rettungsdiensten, aus den Krankenhäusern, aus dem Privatbereich, dass sie immer an uns denken und auch fragen, Dirk Martin, könnt ihr das und das gebrauchen, und wir einfach dann entscheiden können. Und das ist halt so, das finde ich halt auch das Schöne, dass einfach so viele Menschen an unserem Projekt teilnehmen, also gedanklich mit Spenden, mit Geldern, und das soweit unterstützen und Transporte für uns machen, kleine Wege machen, kleine Sachen spenden, große Sachen spenden, viele und wenige. Also das ist, finde ich, ist, wo wir einfach auch total glücklich sind und auch mega stolz sind auf dieses Projekt, weil einfach so viel, weil es nicht nur wir beiden sind, die jetzt vielleicht hier vorne sitzen und interviewt werden, sondern es sind einfach auch so viele andere, die dran beteiligt sind und die unsere Aktionen unterstützen.
Ihr habt gesagt, ihr begleitet die Transporte zum Teil. Wie macht ihr das mit der Logistik? Machen das Unternehmen für euch? Fahrt ihr da die RTWs selbst runter oder rüber? Wie läuft das? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau so ist es halt. Also ja, es ist halt vielfältig. Also am Anfang war es deutlich einfacher, Materialien rüber zu transportieren. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, auch große Transportmengen zu transportieren. Wir waren ja, wie Martin sagte, dreimal schon in der Ukraine und haben da immer mit mehreren Fahrzeugen. Also wir haben über Spenden Gelder haben wir RTWs kaufen können und mit überführen können, die dann wirklich bis oben zum Rand voll waren mit Paketen. Also man durfte jetzt nicht die seitliche Schiebetür und erst recht nicht hinten aufmachen, dann fiel einem alles entgegen, also dass wir alles darüber transportiert haben. Und wir waren immer mit mehreren Fahrzeugen da. Also dass wir in der Fahrzeugkolonne hingefahren sind, die RTWs an die entsprechenden Destination abgegeben haben und dann mit dem Privatfahrzeug dann wieder zurückgekommen sind. Und das war natürlich super, weil wir ja selber diejenigen waren, die am Zielort die Sachen abgegeben haben und abgeliefert haben oder auch noch vor Ort umsortiert haben, wo wir in Lviv-Lemberg im Westen der Ukraine waren, wo dann auch Sachen für so eine soziale Einrichtung, die viel Kinder, Waisenkinder, Kindergarten auch hatten, wo was Sachen mitgebracht hat. Da hat man natürlich auch die Dankbarkeit der Abnehmer empfunden und angenommen.
Ja, es ist häufig, dass man sich zusammentut, dass verschiedene Gruppen sich zusammentun und sozusagen die Sachen dann zusammenwerfen und schauen. Mittelfristig wäre schon unser Ziel, dass es vielleicht gelingt, zum Beispiel im Rahmen der Städtepartnerschaft von Hannover-Mikolajew was aufzubauen. Man muss sagen, zurzeit die Transportsituation in der Ukraine ist schwierig aufgrund der polnisch-ukrainischen Grenze. Man rechnet ungefähr einen Transport, ein LKW kostet knapp 5.000 Euro. Das ist einfach viel Geld für wahrscheinlich ungefähr 20-Euro-Paletten, die da reinpassen. Das zeigt auch, wie wichtig es ist, vorher die Sachen zu sortieren und zu werten. Leichte Sachen kann man durchaus ganz gut auch mit der Post schicken. Also Sachen, die auch schnell da sein müssen. Aber alles andere, das ist so unser mittelfristiges Ziel für dieses Jahr, dass man vielleicht doch auch eine Route aufbauen kann, mehr und eben via LKW hinzuschicken. RTW-Überbrennungsaktionen finden meistens relativ spontan statt, wenn eben so ein Fahrzeug gekauft werden kann. Die gibt es eben auch nicht mehr wie Sand am Meer, muss man sagen. Dann wird ein entsprechendes Kennzeichen beantragt und dann tut sich häufig so ein Fenster von 4 Wochen auf, wo man eben guckt, passt das allen, wer kann mitkommen, wie kann das sein? Und da ist ganz gut, dass man eben mit mehreren Gruppen in Kontakt steht und vielleicht auch das ein oder andere dann einer anderen Gruppe mitgibt, die es einfach sicher rüberbringt.
Zumal man mittlerweile mit der Post schicken kann. Es gibt eine ukrainische Postfiliale hier in Hannover beispielsweise und auch natürlich in anderen deutschen Städten. Und da kann man natürlich auch Sachen, die jetzt nicht so furchtbar schwer sind, kann man natürlich auch verschicken.
Ja, also ihr habt ja gesagt, ihr habt das Gefühl, die ukrainische Bevölkerung ist zusammengerückt. Wie erlebt ihr das Bewusstsein in der deutschen Bevölkerung für die Problematik?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass im vielen Einzelfall da schon eine recht realistische Einschätzung da ist. Ich habe oft aber auch das Gefühl, dass wir natürlich in so einer gewissen Unterstützerblase leben, uns das total wichtig ist. Und es gibt natürlich auch andere Dinge auf der Welt und andere Orte auf der Welt, wo es Krisen, die auch in irgendeiner Weise beherrscht werden müssen. Das schon. Ich habe aber dass wir Deutschen manchmal so ein bisschen das Gefühl haben, am Ende wird schon irgendwie gut gehen. Und da hatten wir, glaube ich, in unseren Jahrzehnten der Geschichte auch einfach ein bisschen Glück gehabt. Und wenn man jetzt ehrlich ist, muss man sagen, in den letzten Monaten steht es um die Ukraine eher schlechter. Die Russen bombardieren ganz gezielt Infrastruktur und wir haben die Wiederwahl von Trump am Horizont. Das macht das alles schwierig und das ist das, was wir natürlich auch von der ukrainischen Seite immer wieder hören, das, was Dirk vorhin zu Recht schon ansprach, diese, wir wissen nicht, ob wir planen können und wie wir planen können. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir uns in Deutschland leider immer wieder vergessen, wie gut es uns eigentlich geht, dass wir diese Planungssicherheit haben. Ich weiß, was ich wo aus welchem Lager hole und bekomme und glaube, dass man sich der Sache stellen wird. Und da kann jeder sich zu stellen, wie er will. Und uns freut es aber, dass wir doch so viele finden, die uns im Kleinen und im Großen unterstützen. Und mehr geht immer, muss man sagen.
Ja, es gibt halt eine große Gruppe von Interessierten und die uns halt folgen. Und auf der unserer Better Place-Seite gibt es auch immer ein Newsletter und alle Projekte werden beschrieben, also dass die Leute auch immer so ein bisschen mitverfolgen können. Und wo die unsere Kontakte in der Ukraine auch immer mitspielen, dass man Bildmaterial kriegt, dass man es einfach auch nochmal bildlich sieht, dass geschrieben wird, wann die Sachen und angekommen ist oder wer es dann letztlich kriegt. Und da sind wir doch immer auch erstaunt, wie schnell auch die meisten Sachen letztlich dort ankommen, wo wir sie hingeschickt haben. Also selbst wenn es jetzt wirklich frontnah ist, kriegen wir nach kurzer Zeit, kriegen wir dann Post, eure Sachen sind angekommen, die Welt ist verbunden durch irgendwelche Messenger-Dienste. Ja, also das ist, geht super tatsächlich.
Kommen wir zum Thema. Wie kann man euch unterstützen, aber auch wie kann man die Ukraine unterstützen? Was meint ihr, was ist Hilfe, die ankommt? Wovon würdet ihr profitieren, würde euer Projekt profitieren?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es, glaube ich, ganz viele kleine und große Gruppen gibt, die sich engagieren. Es gibt bei uns keine so richtige Koordinierung dieser Strukturen, sondern das sind ganz viele engagierte Menschen. Und vielleicht kann auch dieser Podcast dazu beitragen, dass wir andere Gruppen kennenlernen, die ähnlich arbeiten, die ähnliche Ziele haben. Das ist das eine. Natürlich nehmen wir auch gerne Materialien an und vermitteln die weiter. Natürlich gilt das Gleiche auch für medizinisches Equipment, Geräte, wobei man da halt immer wirklich im Detail nachfragen muss, können die das Gerät, sag ich mal, Beatmungsgerät wirklich gebrauchen? Was ist mit der Gasversorgung und so weiter? Also das ist natürlich das eine. Wir haben bewusst halt diese Better Place-Seite, das ist eine Seite, um Spenden zu sammeln. Und auch die ganze Administration für die Spenden zu machen, gegründet, weil sie uns die Chance bietet, eine Online-Plattform zu haben. Und natürlich ist es auch schön, Spenden zu haben, über die wir Transporte bezahlen können oder wichtige Dinge kaufen können. Aber uns geht es mehr eigentlich um die Koordinierung und Vernetzung. Das würde ich so als erstes Ziel quasi setzen. Und wir freuen uns über Fragen, Anregungen, Ideen jeglicher Art, sind wir komplett offen für.
Genau, und wir sind auch glücklich, dass wir eine eigenständige und selbstständige Gruppe sind, also dass bei uns keine Gelder irgendwelche Administrationen fließen, sondern dass das, was wir von Spendern erhalten, auch wir direkt weitergeben.
Vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis ist, wenn ihr auf die Seite geht, werdet ihr sehen, dass es eben die Timotheus-Gemeinde in Waldheim ist. Die ist sozusagen, die uns hostet, würde man neudeutsch sagen. Und da sind wir total glücklich, dass diese Kirchengemeinde dieses Projekt eben mit unterstützt. Dadurch haben wir die Möglichkeit, gemeinnützig zu sein. Und das hat uns einfach oder öffnet uns natürlich viele Türen und gerade im Hinblick auch auf Spenden.
Genau. Und jederzeit kann man uns natürlich ansprechen, auch wenn wir Vorträge halten sollen oder mal berichten sollen von unseren Seiten. Also wir stehen da für alles, sind wir offen.
Super. Ja, wir werden natürlich sowohl eure Better Place-Seite als auch euren Kontakt darüber in den Shownotes verlinken. Habt ihr noch etwas, was ihr loswerden wollt, was euch wichtig ist als Abschluss?
Ja, wir wollen, würde ich erstmal ganz herzlichen Dank sagen, dass wir das hier darstellen konnten. Und wir freuen uns einfach auf Kontakte jeglicher Art und berichten auch gerne, wie es mit uns weitergegangen ist. Ich glaube, das ist ein spannendes Feld. Und ja, ganz herzlichen Dank, Torben. Ja.
Ich glaube, das ist ein schönes Wort. Ne? Also wir kommen gerne wieder. Wir berichten weiter von unseren Aktionen, von unseren Reisen. Wird sicherlich noch einiges anstehen. Würden wir gerne von berichten.
Ja, sehr gerne. Das machen wir.